Heute gab es Rezensionen von Frau Lumpini und mir, Falschgold. Und was mir aufgefallen ist, dass wir völlig unabhängig voneinander beide Rezensionen fast angefangen haben mit dem gleichen Satz und mit dem gleichen, was wir sagen wollten, nämlich, dass wir zurückgelassen wurden von dem Roman in einem bestimmten Zustand. Ich habe gesagt Stunt, also kaum zu übersetzen ins Deutsche, erstarrt. Du hast gesagt, dass es dich hoffnungslos so in der Richtung
verwirrt
erschöpft zurückgelassen hat. Das heißt, das Buch ist schon mal eins, was eine Wirkung erzielt. Und zwar eine stärkere Wirkung als so ziemlich jedes andere Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Ist das gut oder schlecht, fragt man sich erstmal, weil Deprimierung von einem Buch, macht man ein Plädoyer für so ein Buch?
Ich habe in meinem Leben ein paar Bücher gelesen, die mich wirklich deprimiert zurückgelassen haben und die mir auch richtig schlechte Laune machen. Und ich würde normalerweise das nicht empfehlen. Ich breche so eine Bücher ab. Also Heiko Schramm ist da, glaube ich, anderer Meinung. Der liest immer Bücher, die ihn total deprimieren und ihn begeistert das. Und bei Paris Trout kommt aber ganz viel dazu. Also was in der Rezension, glaube ich, nicht deutlich geworden ist, ist, dass er wirklich ein ganz astreiner Vertreter der Südstaaten-Gotik ist, die zum Beispiel dadurch gekennzeichnet ist, dass die Charaktere besonders sind. So, und er macht es jetzt nicht auf so eine pittoreske Art, wo der eine irgendwie ein Holzbein hat und da irgendwie humpelt, sondern
die haben innere Verletzungen, oder?
Die haben ganz oft innere Verletzungen und es ist aber, was ich nicht, wo ich eben nicht näher drauf eingegangen bin, teilweise auch extrem lustig. Also ich normalerweise verrate ich nicht so viel von den Geschichten, die in den Büchern passieren, weil man es eben lesen muss. Das Ende von Paris Trout ist tatsächlich, das lässt keine Hoffnung oder ist kein guter Ausblick, aber es ist total lustig.
Das scheint ja ein kleines Schlaglicht zu werfen, da wie fast jedes gut geschriebene Buch, auf den Autor. Pete Dexter, ist er so ein deprimierter Typ, so ein deprimierender, deprimierter, gleichzeitig lustiger Typ? Wissen wir irgendwas über Pete Dexter, Heiko?
Das, wie ich finde, fast Glückliche darüber ist, bis auf die Tatsache, dass er sozusagen mal fast totgeschlagen wurde und danach seine Arbeit als Journalist konsequent eingestellt hat und ab dem Moment sozusagen als freier Schriftsteller gearbeitet hat. Das Glückliche ist, dass wir kaum irgendwelche privaten Dinge wissen. Was mir viel gegeben hat, war mir Bilder von diesem Mann anzusehen, die erzählen, was ich wissen wollte, mehr als genug.
Nicht nur, dass er irgendwie eine Kriminalsache hat, weil er halt, wie schon gesagt, das ist eine allgemein bekannte, fast die einzige bekannte Geschichte aus seinem persönlichen Leben, weil er halt mal mörderisch zusammengeschlagen wurde.
Mir ist was anderes Spannendes aufgefallen. Das ist so eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, dass ganz bestimmte Popstars oder ganz bestimmte Menschen des öffentlichen Lebens nach den wohlklingenden Konsonanten ihres Namens sozusagen eine ganz bestimmte Art von Höhe der Ruhmesleiter erklimmen können oder eben nicht. Und das zum Beispiel, da gibt es ganz verschiedene Namen einfach. Also Pete Dexter gehört da nie dazu. Das ist Michael Jackson oder bestimmte Schauspieler Jack Nicholson. Ne? Und es ist nie umsonst, dass ein Herr Zimmermann sich irgendwann Bob Dylan genannt hätte. Als Robert Zimmermann wäre es vielleicht nie ganz so weit gegangen. Das heißt, wenn man Pete Dexter hört, dieses Dexter
klingt wie ein Hauptheld aus einem Krimi,
muss ich mal sagen. Das klingt wie... Da muss ich kurz eingreifen. Okay. Nee, da muss ich kurz eingreifen. Und zwar, weil an der Stelle halt zwei Verbindungen zum Fernsehen ganz deutlich wären. Das eine ist, dass Dexter natürlich die ganz erfolgreiche Serie über den pathologischen Massenmörder ist, der für die Polizei arbeitet und Massenmörder jagt, gleichzeitig diese aber auch umbringt und sich dabei nicht erwischen lässt. Das ist Dexter, die Serie, ja, die vor ungefähr, ich würde sagen, 4 Seasons oder so. Sie läuft noch, aber ich würde sagen, sie ist vor 4 Seasons gestartet und gleichzeitig hat Pete Dexter ja Deadwood geschrieben.
Auch eine Serie,
die ich persönlich nicht besonders mochte, die aber auch, wo er relativ gut nachgewiesen hat, dass es auf Motive aus seinem Buch zurückgeht. Er hat sich dann aber gegen eine Klage entschieden. So, und
also man hat ihm das Manuskript sozusagen unter dem Arsch weggeklaut.
Genau, und ich wollte aber eben auf diese Fotos zurückkommen. Und wir wissen privat nichts über Pete Dexter. Und die Fotos, die man sieht, der hat so jahrtausendalte Augen. Und Ich würde gern kurz auf diese Schlägerei eingehen, weil er hat nicht irgendeine Schlägerei gehabt, sondern er ist zuerst in der Bar verprügelt worden aufgrund eines Artikels, den er geschrieben hat, und hat sich dann gedacht, okay, ich räche mich und gehe da mit meinem Kumpel hin, der war ein Profiboxer, und um dann aber, glaube ich, so den Glauben an die Menschheit so richtig, richtig, richtig in den Arsch zu treten, hat er nicht damit gerechnet, dass nicht er die Lektion diesen Leuten erteilt, die ihn da zusammengeschlagen haben. Das waren irgendwie 4 Leute oder so. Sondern als er dann mit diesem Boxer da war, sind da 30 Leute zurückgekommen. So, und die haben ihn und seinen Kumpel dann so zusammengeschlagen. Die Profikarriere von dem Boxer war im Arsch, weil der Arm zertrümmert war. Und er hat quasi nicht nur einmal auf die Schnauze bekommen, sondern hat dann versucht, sich zu wehren. Und dann kam eben das zweite Mal so auf die Schnauze. Und ich finde, das erinnert total an diesen Sog dieser Bücher. Also wenn man so Paris Trout liest, dann hat es immer so den Eindruck des Unausweichlichen. Also es geht irgendwie überhaupt nicht anders. Und die Personen versuchen dann nochmal, sich aufzulehnen. Aber wenn die Verhältnisse beschissen sind, dann geht es eben trotzdem immer tiefer hinab.
Was du gerade in dieser, sozusagen in der präziseren Beschreibung dieser Schlägerei sozusagen pathologisch verortest, das gibt einen ziemlich guten Bogen zu dem in meinen Augen wirklichen Haupthelden von Train, Miller Parker, über den man nur über seine Vergangenheit, sein Leben oder was auch immer, es ist fast wie bei Pete Dexter, erfährt man nur im Intro in ein paar Seiten was über sein Wesen. Ansonsten erfährt man nur über sein Wesen aufgrund der Handlung hilflos oder auf die Spitze getrieben, aber sozusagen getrieben.
Nee. Und er macht ja vor allen Dingen auch das.
Und zwar im Intro des Buches und nur dort erfahren wir etwas über seine Vergangenheit. Und die prägende Erfahrung der Gefahr, tatenlos ausgeliefert im Pazifik 5 Tage als Futter für Haie, hat sozusagen diesen Genuss des Davonkommens ihm hinterlassen, aber wer jemals entkommt, kann sich auch an den anderen Genuss erinnern, nämlich den der Gefahr selbst. Und das ist sozusagen Krux, Prägung, Deckelung, aber eben auch Obsession. Und es wird dort beschrieben, dass Parker hat sich sozusagen eine Art von nächtlichen Joggings ausgedacht.
Und in das Tränen, ist, muss man sozusagen.
In Anführungsstrichen, und zwar nie in die Art von Jogging, die wir uns vorstellen, sondern er hatte eine ganz bestimmte Versuchsanordnung. Also er geht jedes Mal in einen bestimmten Stadtteil einer anderen Ethnie, fängt, was weiß ich, in einem irischen oder in irgendeinem Italiener-Club an, irgendwas zu sagen, was diese Minority nur überhaupt gar nicht gerne hört. Und lässt sich dann von denen sozusagen durch die Stadt jagen.
Und weil er schneller ist als die anderen,
und weil kommt er weg. Kommt er davon und mal kommt er eben auch mal nie davon. Und das ist aber für ihn nie der Punkt, sozusagen dieses Davonkommen oder nie davonkommen. Es geht nie darum, davon zu kommen, sondern es geht davon, das Gefühl zu haben, dass es um alles oder nichts geht. So,
das ist ja auch prägend für viele US-Amerikaner, die jetzt nach 10, 14 Jahren Krieg wieder zurückkommen. Die beschreiben immer, dass es sozusagen diesen Kick, wie du den in Afghanistan oder Irak hast, nie wieder haben wirst. Deswegen verfallen die Drogen oder bringen sich selbst um, weil denen das Stück Adrenalin fehlt, was sie im Überschwang bekommen haben, damals im Krieg. Und jetzt mal, um mal den Bogen zu schlagen zu Pete Dexter. Wie erzählst du so eine Story? Das ist ja auch das nächste Problem, was Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, haben, dass die niemanden haben, dem sie es erzählen können. Und das liegt noch nicht mal vielleicht daran, dass, also es wird immer gesagt, die würden das nicht verstehen. Also sozusagen ich als Zivilist verstehe nie, was dort vorgegangen ist. Es ist, glaube ich, auch meines Erachtens nach das Problem, dass du es nie erzählen kannst. Wie, genau. Wie erzählst du, also sozusagen, du kriegst ja diese Storys, die du da erlebt hast, kriegst du ja nie in einem stringenten Buchformat erzählt. So aufregend kannst du gar nicht schreiben. Also, das ist der Trick, den Pete Dexter, finde ich, für diese Situation entwickelt hat und die sich in beiden Büchern wiederfindet, ist, er macht das Spotlight-artig. Und zwar, er beschreibt eine Szene wie ein Spotlight auf eine Szene und dann, das ist das, wo er vielleicht von sich selbst fasziniert ist, und zwar zu Recht, weil er gut schreiben kann, er bleibt dann hängen. Wie jemand, der ein Spotlight auf eine Szene wirft und sagt, was passiert denn hier Interessantes, beschreibt dann, das super
und genau. Und dann macht er noch was anderes. Dann lässt er jemanden anderen die Hilflosigkeit empfinden und als gedanklich beschreibend sozusagen, wie sich das für jemanden anfühlt, diese Art von Nicht-Kommunikation. Also ein Großteil ist nie nur, dass diese zurückgekehrten Soldaten nie reden können oder wollen, Ein Großteil ist, dass sie nie mit jemand reden können oder wollen, den sie nie als würdig oder als jemanden gegenüber erachten, der das verstehen könnte. Zum Beispiel eine Frau. Und dann herrscht sozusagen Schweigen, also Non-Konversation. Und Dexter beschreibt, was das eigentlich für Auswirkungen hat, dass man nie drüber reden kann oder nie, dass jemand nie über was redet. Zum Beispiel im Beispiel, dass er eben Nora und Miller sich treffen lässt
wieder
und
Roman
sich
drehen.
Wirklich im Roman drehen, sich wirklich verlieben lässt. Und dann wird dieser Frau sehr großer Raum gegeben, damit klarzukommen, dass dieser Mann nichts über seine Vergangenheit erzählt.
Also das ist ein Motiv, was man auch in Paris Trout wiederfindet, dass die Leute den total absurde, gewalttätige Sachen widerfahren, fast nie jemanden finden, mit dem sie darüber sprechen können. Und weil wir ja so ein bisschen darüber spekulieren, wer Pete Dexter ist, also egal wie müßig das ist, ich glaube, dass er dennoch total an die Liebe glaubt. So, weil zum Beispiel in Paris Trout gibt es eben diese Figur der Hannah, die Ehefrau von ihm, die sich von ihm scheiden lassen will, das irgendwie nicht kann. Und die fängt ein Verhältnis mit dem Seagraves an, mit diesem Anwalt, der eben Paris Trout vertreten hat und sich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht dagegen äußert oder irgendwie dagegen stellt. Also die äußeren Sachen, der Rassismus, das läuft einfach alles so weiter, da gibt es keinen Ausweg so. Und dann kommt da auf einmal diese Verführungsszene und dann ist da eine unglaubliche Sanftheit und Zartheit dabei. Also was auch so ein bisschen das Argument sein soll, warum kann man ein Buch, was einen total deprimiert zurücklässt, tatsächlich so lesen und was irgendwie zeigt, dass Pete Dexter zwar ganz viel über die Schlechtigkeiten der Welt weiß, aber trotzdem noch so ein... Also er weiß so viel drüber, dass er tatsächlich auch noch so einen Ausweg sieht. Ne?
Er ist einfach ein Humanist, in dem Sinne, weil du schreibst ja nicht über schlimme Dinge, wenn es dir wurscht ist.
Genau so ist es. Ja. Und ich würde noch einen anderen Punkt ansprechen, der mich wie ein Blitzschlag getroffen hat, als ich nach Tränen dann eigentlich im Zuge dessen, weil ich hatte den neu entdeckt und war mit Tränen erstmal so voll, dass ich noch gar nicht dazu gekommen bin, sozusagen den Wunsch zu entwickeln, jetzt noch mehr Bücher zu lesen. Das ist bei mir normalerweise, wenn ich ein Wahnsinnsbuch gelesen habe von jemandem, will ich dann alles lesen. Ich habe mir irgendwie eigentlich die Zeit gegeben, erstmal nichts zu wollen. Ich hatte auch kein Interesse an irgendeinem anderen Buch, da war einfach nur Stille. Dieses Buch hat sozusagen, also Train hat bei mir noch so Nacheruptionen ausgelöst. Und weil wir uns irgendwie darüber unterhalten haben, die Sendung zu machen, habe ich dann natürlich Paris Trout gelesen. Und da ist mir ein anderes großes...
Was vorher entstanden ist, muss man sagen.
Was vorher entstanden ist, okay. Ich habe euch ja am Anfang beschrieben, wie ich sozusagen überhaupt auf Pete Dexter gekommen bin. Und bin nie so richtig dazu gekommen, auszuführen, dass Pete Dexter, wenn jemand in die Krimi-Ecke gesteckt wird, dann natürlich kontraproduktiv ist, weil Pete Dexter... Also, ich habe Paris Trout gelesen und mir ist aufgefallen, dass das eigentlich große Thema, das politisch große Thema, ist der Rassismus, den er beschreibt. Und das ist was ihr vielleicht nur nachfühlen könnt, wenn ihr das lest, aber was ich selten bei einem Schriftsteller so vorgefunden habe, dass es ein großes Thema gibt und dass jemand bei derselben klaren, fast kristallinen Sprache, Verknappung, absolut auf den Punkt kommenden Art, stringenten Art der Erzählweise, ganz unterschiedliche Formen ein und derselben Sache beschreiben kann. Das heißt, in Paris Trout wird Rassismus auf eine fast urbane, klassische, ich würde fast sagen, das ist die Muskelzuckung des Herzens, der fehlenden Empathie, der jahrzehntelang, es ist eben so, wir haben es von unseren Eltern so gehört, wir sind so aufgewachsen. So, da ist sozusagen, also diese Handlung, der Mord an diesem Mädchen erfolgt fast wie unter Zwang von diesem Mann, aus reinem blinden Hass. Es hat keinerlei wirklichen Sinn. Er hat zwar für sich die Rechtfertigung, dass es geschieht, weil er in Wut dahin fährt, um sein Recht einzufordern. Es hat aber nichts mit dem Mädchen zu tun. Was sozusagen der Leser bis jetzt nicht weiß, er hat vorher eine für ihn verwirrende, irritierende Begegnung gehabt mit diesem Mädchen, weil sie sozusagen dummerweise seinen Laden betrat, als sie gerade gebissen wurde von einem Tier in einer Gegend, wo die Tollwut herrschte. Genau. Und das, was sozusagen auch kundtat und sozusagen diesen Mann beinahe eine Situation gebracht hätte, wo er hätte helfen können, wollen oder sollen. Und das hat sich für ihn einfach, das war für ihn sowas von verwirrend. Dieses Mädchen stand für diesen Mann, auch gerade weil seine Frau sich für dieses Mädchen eingesetzt hat, hast du vorhin sehr schön beschrieben, diesen Punkt, stand für ihn für Unheil. Und plötzlich ist dieses Mädchen am Ort eines Geschehens, wo er hingeht, um klar, wie in der Wildnis, sein Recht einzufordern. Yeah. Und deswegen tickt er durch. Es ist eigentlich im Grunde nur eine Doppelung. Sie ist für ihn wie ein Geist des Unheils. Er reagiert auf sie wie auf eine Erscheinung.
Kriegt man da Verständnis für den Mörder in dem Buch? Weil ich habe
nein, überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich eher dieses, wie wir die Tea Party-Bewegung in den USA mit großen Augen betrachten. So ungefähr ist es in dem Buch. Das ist
super individualist.
Da hat sie völlig recht, weil...
Also er sagt einfach so, ich zahl keine Steuern, aber ich habe eben auch noch nie was eingefordert und man hat mir ja Geld geschuldet. Also was ich aber an diesem... an dem Rassismus, den Pete Dexter beschreibt, wirklich sehr interessant finde, ist, dass er quasi das Bild, was die Gesellschaft auf Rassismus hat, die ganze Zeit doppelt. Ne? Also wir, die weißen, gebildeten Leute in unserem Land bestimmen die Mädchen und genauso ist es in dem Buch. Ne? Als die Rosi, die kriegt irgendwie das erste Kapitel von 9 zugesprochen und die weißen Protagonisten kriegen alle 2 Kapitel.
Also Rassismus so, und, im
ja, also im, sie
im,
wird,
im Buch
sie,
selbst noch.
Also es wird quasi auch total deutlich, wie das hinten runterfällt, wie das keine Rolle spielt. Sie ist extrem aus armen Verhältnissen, um die kümmert sich niemand und spielt aber eben auch keine Rolle. Ne? Also am Rest des Buches wird entwickelt, wie die weißen Protagonisten damit umgehen und es wird gezeigt, wie das auf die zurückschlägt, wie schlimm das ist, dass sie eben überhaupt nicht handeln. Aber der Rassismus wird quasi auf so einer doppelten Ebene verhandelt. Ne? Also auf der gesellschaftlichen, wo ich halt kurz auf die Geschichte eingegangen bin, und eben auch auf der literarischen Ebene. Und das ist extrem verstörend.
In Train geschieht das auf eine völlig andere Art, man könnte fast sagen, andere Versuchsanordnung. So, da erscheint diese Form von, da wird sozusagen wie das Zepter auch auf die Sichtweise der Schwarzen selber gegeben, sodass Train entscheidet, wie er über bestimmte Dinge denkt. Der ist nie angewiesen auf sozusagen die gönnerhafte Art der Wahrnehmung von irgendeinem Weisen, der ihm was Gutes tun will, oder sondern der registriert ganz genau die Stewardessen im Flugzeug, die der Meinung sind, er gehört da nie hin. Und er weiß sozusagen, was er wert ist. Und sein Freund Plural, der alte Boxer, der hat wieder seine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Und
so das kann einem niemand nehmen. Das ist sozusagen
genau
die innere Immigration im Rassismus.
Aber ich glaube, was sich daran zeigt, ist eben auch tatsächlich die unterschiedliche Entstehungszeit der beiden Romane. Also Paris Trout ist von 1988 und
2005 ist
Twain ist von 2005. Und innerhalb dieser relativ kurzen Zeitspanne für die Menschheitsgeschichte hat ja tatsächlich auch so ein ganz großes Umdenken stattgefunden. Ne? Also es ist viel, zumindest also nicht in Sachsen und nicht im weißen Dresden, wo es eben überhaupt kaum sichtbare dunkelhäutige Leute gibt, so, aber in den USA, wo eben Pete Dexter lebt und schreibt, so, und als er eben 88 den Roman geschrieben hat, da gab es zwar ganz viele Ermächtigungsversuche, wo man gesagt hat, okay, wir beschreiben Geschichte aus schwarzer Sicht und so, aber ich denke, dass das tatsächlich auch seine Art zu schreiben beeinflusst hat, wo er das zwar alles total sieht, aber eben in Twain den Protagonisten andere Haltung zugestehen kann und die tatsächlich sich eine Stimme nehmen lässt, die halt in Paris Trout überhaupt nicht vorkommt. Eben, und obwohl es, und das ist das Interessante, relativ zur gleichen Zeit stattfindet. Ne? Also er schreibt ja nicht über die Gegenwart, ja. Er schreibt über die 50er Jahre so, und er schreibt immer über das, was er weiß. Also, und in Twain weiß er halt, also er schreibt 2005 tatsächlich viel mehr.
Ich möchte da widersprechen, weil in Seagraves gibt es dieses bei diesem Anwalt.
Genau, ist der Anwalt, der Paris Trout vertritt, ja.
Ein ganz tiefes, plötzlich beginnendes, von ihm am Anfang überhaupt gar nicht wahrgenommenes Unbehagen, was ihn selbst sehr überrascht. Du hast vorhin so eine Liebesszene angesprochen mit Hannah, ne? Was auch immer sein Herz weicher macht. Ich finde, dass Spurenelemente im Wesen eines Menschen, der eine Prägung hat und der vielleicht einen Gerichtsfall, der ihm auf den Tisch kommt, nach Schema F abhandelt. Spurenelemente mischen sich ein und sie sind sozusagen Quell einer gesellschaftlichen Veränderung. Spurenelemente eines Unbehagens im Wesen eines einzelnen Herzens. Und das ist für mich, das lässt mich dir sozusagen in dem Maße widersprechen, dass ich glaube, dass im Schaffen von Pete Dexter, der hätte zur selben Zeit, in meiner Augen, also ich teile sozusagen deine Zeitbezüge, aber der hätte zur selben Zeit, dieser Mann, beide Romane schreiben können, ist meine Meinung. Weil ich der Meinung bin, dass es sozusagen nur um unterschiedliche Versuchsanordnungen geht.
Die Aussage
bei Miller Paccard ist es so, der hat diese Urerfahrung gemacht, im Wasser treibend 5 Tage, während sein Kreuzer sozusagen bei den Fischen lag, dass schwarz und weiß baumelnd an irgendeinem Stück Holz von den Haien gefressen wird, früh und abends. Und für den ist das überhaupt gar nicht der Punkt. Und der benutzt das ganz am Anfang in einer reinen Art von Punk-Opposition, sozusagen für sich selbst, für den Kitzel. Ganz am Anfang geht es wirklich um eine obsessive Art, sich diesem Gefühl nochmal auszusetzen, weil er süchtig danach ist. Patrick hat das sehr gut in seiner Rezension beschrieben, was das für ein pathologischer Zustand ist. Aber umso weiter sozusagen die Handlung geht, umso mehr er erlebt, zeigt sich die Unfähigkeit von Paccard, das zu übertragen auf seine Liebe, auf seine Beziehung, auf ein wirkliches Empfinden. Und es zeigt aber zugleich auch das Unglücklichsein von Paccard, genau das nie tun zu können. Aber sozusagen noch nie bereit zu sein. Es ist schon angelegt in ihm, aber er kann es weder kommunizieren, noch kann er es sozusagen auf eine helle Weise leben, weißt du?
Aber der große Unterschied
ist... Und da treffen sich dieselben Spurenelemente.
Ja, aber eben weiterentwickelt, weil der große Unterschied ist, in Paris Trout kommen Schwarze vor, aber nicht als wirklich handelnde Person. Da passiert irgendwas mit denen, so, und die bekommen keine eigene Stimme zugesprochen. Und in Twain ist das halt tatsächlich super unterschiedlich. So, da gibt es tatsächlich schwarze Hauptpersonen und denen werden Handlungen zugesprochen und über die wird tatsächlich geschrieben. Und ich meine, es ist halt kein... Natürlich hat Seagraves, eben dieser Anwalt, der Paris Trout, vertritt diese Zweifel und in seinem Innenleben ändert sich was. Aber wozu es überhaupt nicht kommt in Paris Trout, weshalb so super deprimierend für mich ist, am Ende vom Tag ist es scheißegal, was irgendjemand sich gedacht oder empfunden hat, wenn der Ausgang, ne, also das, was zum Ende von der Geschichte rauskommt, genau das Gleiche ist, weil es langt eben nicht, dass irgendwas sich in dir beginnt zu verändern oder du Zweifel hast, sonst lange du eben nicht aufstehst und dann da was dagegen machst, dann ist es halt ein Scheißdreck. Und das ist halt in Twain dann, glaube ich, schon ein Stück anders.
Zusammengefasst, faszinierende Einblicke, platt gesagt, in die Psyche. Und zwar, das ist das Erstaunliche und das ist das, was die beiden Bücher absolut empfehlenswert macht, trotz eines leicht verzweifelten zurückgelassen werden, ist, dass allen Personen in allen Büchern so viel Platz gegeben wird, dass man sich allen Personen verbunden fühlt auf eine schlimme Art und Weise. Man versteht sie nicht. Man versteht die Zeit nicht von heute aus gesehen.
Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich in Tränen einen Großteil der Menschen, die mir dort begegnen, kenne.
Genau, das ist der Punkt. Und deswegen macht es beide Bücher lesenswert, Paris Trout und Train von Pete Dexter. Ich danke Frau Lumpini, Heiko Schramm und ich, Walter Falschgold. Bis zur nächsten Studio B-Sendung. Thank you.